Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wiederholt passiert es, dass Menschen Suizid begehen. Heute ist Welttag der Suizidprävention. Es sind 800.000 Menschen, die im Jahr weltweit Suizid begehen. In Deutschland sind es 9.000 Menschen. Das sind also viele, denn so viel leben ja ungefähr in einer Kleinstadt, kann man sagen. Hier zu Gast Andres Feil, Theater- und Filmemacher. Und Sie haben, Herr Feil, ja 1995 den Film gedreht, Die Überlebenden. Da spüren Sie den Biografien nach von drei Männern, die mit Ihnen in der Schule waren. Sie haben Abitur gemacht gemeinsam und diese drei haben sich später selbst getötet. Was war damals Ihr Fazit? Ich glaube, Sie haben das Fazit gezogen, dass man eigentlich kein Recht darauf hat, sich selbst zu töten, oder?
Es war umgekehrt. Die Erfahrung war erstmal, dass dieser Freitod der drei Klassenkameraden tabuisiert war, vor allem von den Eltern. Zwei Elternpaare haben nach außen dann behauptet, Herzversagen bzw. Unfall. Das heißt, die Schuld und die Scham und die Angst, öffentlich ausgegrenzt zu werden, war so groß, dass sie eben die Freiheit der eigenen Kinder, sich auf diese Weise zu verabschieden, nicht zugestanden haben, dass sie, wenn man so will, das wegretuschieren wollten. Und ich habe mir als Filmemacher gesagt, so schmerzhaft dieser Verlust auch ist, wir müssen das akzeptieren, dass sie diesen Weg gegangen sind. Und ich wollte es eben rausholen aus dieser Zone von Schuld und Tabuisierung und es einfach als Entschluss anzuerkennen. Jean-Marie hat das schöne Bild mal gebracht. Diese Entscheidung ist eine sehr einsame, immer. Sie fällt, wenn man so will, in einem dunklen Raum, wo wir Überlebenden, Nachbleibenden kein Recht haben, im Nachhinein irgendein Licht noch anzumachen. Wir können spekulieren, aber wir werden es nie wirklich erfahren, was in diesen letzten Sekunden in einem Menschen vorgegangen ist. Und wir müssen es respektieren.
Respektieren. Also das heißt, man hat das Recht, haben Sie gesagt, diesen Suizid zu begehen. Aber ist es nicht auch immer eine Folge einer Krankheit, eines sehr, sehr verengten Blickes, letztlich auch einer Depression?
Ich glaube, dass es eben genau viel schwieriger ist, das zu definieren, weil es gibt Menschen, die aus einer Depression heraus sich das Leben nehmen, aber es gibt ja auch Menschen, die schwer krank sind, die einen Hirnschlag haben und einfach sagen, dieses Leben, was ich jetzt noch führen kann, ist nicht mehr mein Leben, wie ich leben will. Also die Lebensqualität ist nicht mehr da. Und wo es durchaus auch nachvollziehbar ist, so eine Entscheidung zu treffen. Ich habe das bei meiner Mutter genauso erlebt, die im Alter einen Schlaganfall hatte und dann eben bat, dass wir Kinder sie in die Schweiz bringen, um da mit ihr ihr Leben zu beenden. Und da habe ich deutlich nochmal gespürt, dass sozusagen diese Grundhaltung, es erstmal zu akzeptieren, dass jeder Mensch die Freiheit hat, im persönlichen Umgang dann mit einem Menschen, der einem nahesteht und der diese Entscheidung trifft, dass eine ganz andere Sichtweise dann entsteht, nämlich ich habe zu ihr gesagt, ich bin nicht der Minister fürs Sterben, sondern der Minister fürs Leben. Das heißt, wir könnten, sollten doch erstmal schauen, dass beim Schlaganfall kann man Übungen machen, es kann sich wieder eine Besserung einstellen. Und vielleicht ist es doch sozusagen eine nachfolgende Depression, wo man auch da nochmal ansetzen kann.
Und da haben Sie das abgelehnt?
Ich habe es abgelehnt, ja. Und das hat sie mir auch immer vorgeworfen über eine lange Zeit, dass ich sozusagen diesen existenziellen Wunsch, den ich ja selbst lange Zeit eben vehement, gerade in diesem Stuttgarter Vorort, nach außen getragen habe und sehr viele Konflikte hatte. Also die Eltern der toten Klassenkameraden haben mit mir nie mehr gesprochen. Also
es weil war, sie das eben so öffentlich gemacht
weil
haben.
Weil ich das öffentlich gemacht habe. Ja. Ich habe sozusagen diesen Taburaum nicht akzeptiert und ich habe im Film ganz klar gemacht, die drei Klassenkameraden haben sich das Leben genommen und wir müssen damit weiterleben, mit dieser Entscheidung, so schmerzhaft sie ist. Und sie ist immer mit Schuld verbunden, immer mit der Frage, was hätte ich persönlich, gerade als Eltern, was hätte ich persönlich tun können, um diesen Schritt zu verhindern? Ich habe immer zu wenig getan als Angehöriger, immer.
Das sagt man sich, ja. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es eben eine sehr personale oder sehr persönliche Entscheidung. Und es kann ja sein, dass das Umfeld gar nichts tun konnte, weil dieser Sog dahin so stark war.
Ja, aber das Merkwürdige ist ja, dass ich habe das bei mir selbst auch bei den Klassenkameraden erlebt, vor allem bei einem, dass immer noch mal der Gedanke kommt, ich hätte ihn ja noch mal besuchen können. Ich war in der Nähe, warum bin ich dann nicht hingefahren? Die Frage ist, wahrscheinlich ist es müßig, sich diese Gedanken, das zu Ende zu denken. Aber letztendlich das beißende, schmerzhafte Versagen, bleibt ja. Ja, und das macht es sozusagen nochmal doppelt schwer, es zu akzeptieren. Und manchmal gibt es ja auch in Wut. Also was hast du mir, indem du mich auf die Weise verlassen hast,
angetan,
und mir gar nicht die Chance gegeben hast, noch zu einzugreifen, was hast du mir damit angetan? Mhm. Das ist ja eine ganz komplexe
Aber wenn ich Sie recht verstehe, darf man die Frage eigentlich so zwar stellen, aber letztendlich in letzter Konsequenz auch wieder nicht, weil man es eben akzeptieren muss. Also ich meine, man darf trotzdem mit dem Vorwurf arbeiten und sich daran reiben, aber letztlich muss man es akzeptieren. Es ist so passiert und es war eine Entscheidung, krankheitsbedingt oder nicht, die gefallen ist und die ich respektieren muss.
Ja, meine eigene Zerrissenheit zwischen diesen beiden Haltungen zeigt ja, es geht immer nur um den Einzelfall. Also ein Ringen um diese beiden Prinzipien, das auf der einen Seite prinzipiell anzuerkennen und trotzdem um jeden Menschen zu kämpfen. Dieses Anerkennen würde ja bedeuten, es könnte auch in der Indifferenz umkippen. Also das nach dem Motto, das ist die Freiheit des anderen, sich das Leben zu nehmen, also muss ich das akzeptieren. Ich glaube, wichtig ist, um jeden Menschen in jeder Situation zu kämpfen, dass er von dieser Entscheidung Abstand nimmt.
Ja, und das sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie heute eben an diesem Tag, Welttag der Suizidprävention. Wir brauchen eine Kultur der Achtung und eine bedarfsgerechte Unterstützung körperlich und seelisch erkrankter Menschen, gerade auch im fortgeschrittenen Lebensalter.
Also das ist, glaube ich, ganz wesentlich, dass es eben nicht aus dem Nichts herauskommt. Wenn man sich Suizidgeschichten genauer anschaut, dann gibt es immer sehr viele, sozusagen ein Bündel an Motiven, und da kann man natürlich immer wieder auch ansetzen, die richtigen Fragen stellen, nachhaken und nicht Angst haben vor den Tabus, die damit verbunden sind, sondern offen in die Auseinandersetzung reingehen, es offen zu benennen und klar zu machen, auch demjenigen, der diese Entscheidung trifft oder treffen will, was er anderen Menschen damit antut. Ich glaube, das ist ganz wesentlich, wenn man deutlich macht, es ist nicht nur eine Entscheidung für dich, sondern du hinterlässt mit dieser Entscheidung einen Krater. Du zerstörst Menschen, die weiterleben. Dann produziert man natürlich ganz bewusst, man arbeitet mit einem Schuldgefühl, aber dieses Schuldgefühl kann ja manchmal auch zur Einsicht führen.